wenn meine Mutter uns, als wir 4 Jahre alt waren, erzählt hat, wie sie von einer richtigen Schlange angefallen wurde, da waren wir atemlos. Ihr müsst wissen, meine Eltern, die waren Indien-Missionare und in Indien, da sind die Schlangen wirklich zahlreicher als bei uns die Regenwürmer. Wenn du die Bibel liest, da findest du auch eine ganze Menge Schlangengeschichten. Geht ja gleich am Anfang los, da bei Adam und Eva. Das kennen die meisten von euch, die erzähle ich nicht. Ich erzähle euch heute die eigenartigste Schlangengeschichte, die in der ganzen Bibel steht. Viertes Buch Mose, Kapitel 21. Da lesen wir, das Volk Israel, das war aus der ägyptischen Gefangenschaft geflohen, zog durch die Wüste, am Tage war es heiß, in der Nacht war es kalt und jeden Tag dasselbe Essen. Montags Manna mit Wachteln, dienstags Wachteln mit Manna, mittwochs zur Abwechslung wieder Manna mit Wachteln und so weiter und so fort. Das ist so, wie wenn du jeden Tag Brathähnchen mit Brötchen essen müsstest. Also 3 Tage kannst du das vielleicht gerade noch mitmachen. Ab dem 4. Tag fängst du an zu träumen, während du an der knusprigen Haut deines Gummiadlers da rumzerrst. Und es entsteht vor deinem inneren Auge das Bild einer schlanken Bockwurst. Und du hast keinen anderen Wunsch, als endlich mal wieder so eine ganz ordinäre Bockwurst am Kiosk in dich reinzuverschaufeln. Hitze, Kälte, Hunger und Durst. Einseitige Ernährung, vielseitige Gefahren. Das alles haben die Israeliten ja noch ausgehalten. Aber als sie an das Umleitungsschild kamen, da war der Ofen aus. Ihr wisst ja, wie das ist. Der Mensch ist unwahrscheinlich belastbar, aber irgendwo hat jeder eine Grenze. Und wenn man die überschreitet, da bricht er eben zusammen. Und dieser Punkt war für das Volk Israel das Umleitungsschild. Als die da ankamen, da brach die Revolution aus. Das kam so. Die Israeliten, die wollten nach Kanaan. Und um dahin zu kommen, mussten die durch das Hoheitsgebiet der Edomiter. Und die weigerten sich, eine Durchreiseerlaubnis zu erteilen. Also die stellten sozusagen kein Transitvisum aus, sondern die stellten ein Umleitungsschild auf, großen Pfeil, Richtung Wüste, Länge der Umleitung 150 Kilometer. Du weißt ja, wie das ist, wenn du es eilig hast und willst irgendwo hinfahren, dann kommst du an so ein blödes Umleitungsschild, was dich wieder eine Stunde kostet. Da kommt natürlich Freude auf. Viertes Buch Mose, Kapitel 21. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Solange alles glatt geht, da gehst du in deine Gemeinde oder durchs Leben und der Glaube an Gott fällt dir relativ leicht. Sobald es beschwerlich wird, fällt dir auch der Glaube schwer. Und wenn es bei dir im Leben nicht so läuft, wie du willst, also wenn du an ein Umleitungsschild kommst, da fängst du an zu maulen und das Erste, was du brauchst, ist natürlich ein Sündenbock. Denn Schuld, das ist ja klar, Schuld sind immer die anderen. Dass du selber vielleicht einen Fehler gemacht haben könntest, also auf die Idee kommst du ja zuallerletzt. Du bist okay. Und die, die den Mist gebaut haben, das sind die anderen, das sind die da oben, das ist der da oben, das ist Gott. Der hätte gefälligst besser aufpassen müssen, damit in deinem Leben alles glatt verläuft. Und dann stellst du die Frage, wie konnte das Gott in meinem Leben zulassen? Jedes Mal, wenn ich mit Nichtchristen diskutiere, brauche ich gar nicht lange warten, kommt genau diese Frage. Warum hat Gott den Krebs zugelassen? Warum hat Gott den Krieg zugelassen? Und so. Ist heute nicht unser Thema, aber ich will mal ein paar Gedanken dazu sagen. Gott hat den Menschen ganz bestimmte Ordnungen gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und hat gesagt, wenn ihr euch danach richtet, dann klappt's. Und wenn nicht, nur dann kracht's. So, jetzt stellt euch mal vor, es fährt einer bei Rot über die Kreuzung. Die Folge ist, es kracht, der Fahrer steigt aus, beguckt sich seine verbeulte Karosse und wirft dem dabei stehenden Verkehrspolizisten vor und sagt zu dem, wie konnten Sie denn das zulassen? Ja, wie finde ich denn sowas? Die Verkehrspolizei, die ist doch nicht für die Zulassung von Autounfällen zuständig, sondern für die Zulassung von Fahrzeugen. Nicht der Verkehrspolizist ist schuld, sondern der Fahrer. Und deswegen ist die Frage, wie konnten Sie denn das zulassen, in dieser Situation doch eine Unverschämtheit. Und so ist es meistens mit dieser Frage, auch Gott gegenüber. In den meisten Fällen ist diese Frage unfair, unlogisch und sogar unverschämt. Wenn der Mensch mit Absicht und Wissen das Gebot Gottes übertritt und dann reinfliegt, dann ist diese Frage unverschämt. Und wenn du schon dauernd so fragst, Gott, warum hast du das zugelassen, dann müsstest du ja auch ehrlicherweise immer dann auch fragen, wenn es dir gut geht. Dann müsstest du ja auch fragen, wie kann denn Gott das zulassen, dass du in deinem Leben schon x-mal bei Rot über die Kreuze gekachelt bist, also die Gebote Gottes übertreten hast, ohne dass Gott dir was getan hat. Du hast keinen Krebs, der hat dich nicht bestraft. Dir geht's trotzdem gut. Du lebst ein ganzes Leben schon und hast dich vielleicht noch nicht ein einziges Mal bei Gott für dein Leben und deine Gesundheit bedankt. Und das lässt Gott auch zu. Also, wenn schon die Frage, denn schon. Gott ist zum Beispiel nicht der Urverursacher des Krebses. Wir können doch das, was wir Menschen selber produziert haben, ihm nicht in die Schuhe schieben. Wer sind denn diejenigen, die Luft und die Umwelt verpesten? Das sind doch wir mit unseren Autos. Wir sind doch diejenigen durch unsere Lebenshaltung, ob wir es nur wollen oder nicht. Wir sind doch diejenigen, die dazu beitragen, dass die Umwelt verschmutzt wird. Als Gott die Welt geschaffen hat, da heißt es in der Bibel, da hat die eine Zensur gekriegt. 1a. Und siehe, es war sehr gut, steht in der Bibel. Da konnten alle atmen. Da war alles rein und sauber. Und es ist doch nicht so, dass wir Gott zur Verantwortung ziehen können und sagen, Gott, wie kannst du zulassen, dass die Erde hier verhunzt wird? Freunde, es ist doch genau umgedreht. Gott wird uns mal zur Verantwortung ziehen und sagen, ich habe euch eine Welt anvertraut, mit dem ausdrücklichen Befehl, macht euch die Erde untertan. Und die Welt, die ich euch anvertraut habe, die war gut und rein und 1a. Und was habt ihr da draus gemacht? Und dann müssen wir diese Frage beantworten, wieso wir das zulassen konnten, dass die Erde kaputt gegangen ist. Meistens haben wir überhaupt kein Recht, Gott gegenüber diese Frage, diese scheinheilige Frage zu stellen. Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum? Das war hier die Frage der Israeliten an dem Tag, als sie an das Umleitungsschild kamen. Als ihr Weg mal anders ging, als sie sich das gedacht hatten. Gott, warum? Jeder stellt wahrscheinlich im Leben irgendwann mal diese Frage. Selbst Jesus hat die Frage gestellt, als er am Kreuz hing. Und starb. Da hat er als letztes geschrien und gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber ich sage dir, es ist ein entscheidender Unterschied, ob du diese Frage nach dem Warum, ob du die als ein gläubiger Mensch stellst, wie Jesus ja gesagt hat, mein Gott, warum? Oder ob du diese Frage als ein Ungläubiger stellst. Ich meine, für euch, die ihr nicht an Gott glaubt, ist doch diese Frage eine intellektuelle Spielerei. Aber für uns als Christen ist das ja eine existenzielle Katastrophe, wenn wir diese Frage nach dem Warum stellen. Was wirklich Zweifel an Gott ist, davon habt ihr Nicht-Christen überhaupt keine Ahnung. Was Zweifel ist, das weiß nur ein Christ, wenn du dein Leben in die Hände von Gott gelegt hast. Und dann Dinge in deinem Leben erfahren musst, die du nicht einordnen kannst, mit denen du einfach nicht fertig wirst, die du nicht begreifst. Da entsteht diese bohrende Frage. Und ich sage dir gleich, wenn du die Antwort auf diese Frage nicht weißt, dann macht sie dich eines Tages fertig. Und die Antwort auf diese Frage, die ist die einzige, die man dazu geben kann, dass Gott dein Vater ist, der dir nichts Böses will. Wenn du das nicht weißt, bringt dich diese Frage nach dem Warum eines Tages um. Ich kenne die auch aus meinem Leben. Vor vielen Jahren, als ich junger Pfarrer war und damals in Karl-Marx-Stadt anfing, da habe ich einen jungen Mann getroffen. Und das war derjenige, der mich mit Jörg bekannt gemacht hat, der uns beide zusammengebracht hat. Der hat dann später geheiratet, die bekamen 3 Kinder. Ich war mit der Familie befreundet, Jahr um Jahr. Und eines Tages bekam diese junge Frau Krebs. Und ihr wisst ja, was los ist in einer Familie, wenn einer Krebs kriegt. Zumal wenn das die Mutter ist. Und viele Menschen haben jetzt für diese junge Frau gebetet. Und ich bin oft noch nachts nach dem Dienst auf das Dorf gefahren, wo die wohnte. Mit meinen Kollegen haben wir der die Hände aufgelegt, wie das uns ja in der Bibel als Knechten Gottes befohlen wird. Die Dorothea, die wurde immer weniger. Da bin ich mal zu der gekommen, da lag sie nur noch da. Da guckt die mich an und sagt mir ins Gesicht, Theo, wenn ich sterbe, beerdigst du mich dann? Also das hatte mich noch nie einer meiner Freunde so gefragt. Und nach ein paar Wochen, da war es soweit. Da lag sie im Sarg. Und ich stand daneben und die ganze Gemeinde saß da und jetzt guckten die mich alle an. Und man konnte richtig merken, welche Frage im Raum stand. Jeder wollte wissen, na Pfarrer, nur erklär mal, warum hat Gott diese junge Frau, Mutter von 3 Kindern, weggenommen? Und jetzt haben die mich alle angeguckt, die Gemeinde, die Freunde, der Ehemann, die Eltern, die Kinder. Die wollten eine Antwort auf diese Frage haben und ich habe diese Antwort nicht geben können. Ich habe damals sagen können, dass in der Bibel drin steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und die Dorothea war ein Mensch, die Gott geliebt hat und die Familie auch. Das konnte ich sagen. Aber die Frage nach dem Warum, die konnte ich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass diese Frage gefährlich ist. Denn hinter dieser Frage steckt doch so ein grundsätzlicher Misstrauensantrag. Nämlich die Meinung, Gott packt's nicht, dem sind die Zügel entglitten. Den kann man sich nicht verlassen. Der ist unfähig. Das ist ja nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, das ist ja auch Zweifel an seiner Güte und an seinen Verheißungen. Die Israeliten hatten von Gott die Verheißung bekommen, dass er sie nach Kanaan bringen würde, aber die Israeliten glaubten nicht mehr, dass Gott das fertig bringen würde. Und das war ihre Schuld. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Unglaube, Ungehorsam. So dieses mangelnde Vertrauen. Und aus diesem Misstrauen heraus, da kommt nur dieses miesmacherische Gemaule gegenüber dem Mose, dass sie sagen, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Statt froh zu sein, dass sie überhaupt noch was zu essen hatten, haben die noch die große Klappe. Die haben gar keinen Durchblick mehr, wie das alles gelaufen war. Gott hatte sie aus der Sklaverei befreit, hatten sie vergessen. Gott hatte sie durch das Rote Meer durchgeführt, hatten sie vergessen. Gott hatte ihnen versprochen, sie nach Kanaan zu bringen, hatten sie vergessen. Und dass sie nicht gleich nach Kanaan kamen, sondern erst in der Wüste lange rumirren mussten. Und dass das ihre eigene Schuld war, hatten sie vergessen. Alles vergessen, aber am Essen mäkeln. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Weißt du kannst eine ganze Weile gegen Gott meckern. Also Gott ist hart im Nehmen. Und es haut den Herrn der Welt nicht gleich von seinem Thron, wenn Klein Erna aus Waren irgendwas an seiner Weltregierung auszusetzen hat. Bloß wenn das Meckern zu einer Dauerhaltung wird, wenn du unentwegt dich mit deinem Schicksal an Gott reibst und gegen ihn rummoserst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass Gott eines Tages vielleicht auch mal hart reagiert. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Das ist ja nicht gerade die feine englische Art, wie Gott sich hier bei seinem ungehorsamen Volk in Erinnerung bringt. Das passt vor allem überhaupt nicht zu unserer Vorstellung vom lieben Gott, der doch so dazu da ist, uns die Fliegen zu verscheuchen, aber nicht um die Leute mit fliegenden und feurigen Schlangen zu piesacken. Aber ich rede hier doch nicht vom lieben Gott, ich weiß gar nicht, wer diesen Popanz eigentlich erfunden hat, sondern ich rede von dem Gott der Bibel. Und die sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und die sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Seite Gottes, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, auch sein gerechter Zorn und sein Gerichtshandeln, davon haben die Menschen noch nie etwas wissen wollen. Aber die Bibel sagt doch nicht nur, dass Gott die Menschen liebt, sondern die sagt ja auch, dass er die Sünde hasst. Die Bibel spricht doch nicht nur von der Liebe Gottes, sondern auch von seinem Zorn über die Sünde. Die spricht vor allem von den Folgen der Sünde. Und unsere Schlangengeschichte hier, das ist eine einzige Auslegung des Bibelwortes. Die Folge der Sünde ist der Tod. Mensch, Sünde ist doch nicht ein harmloser Flop, sondern Sünde ist ein tödliches Gift. Auch wenn du das am Anfang vielleicht gar nicht so empfindest. Hast du schon mal Kohlenmonoxid gesehen oder gerochen? Kohlenmonoxid ist ein Gas, das ist garantiert unsichtbar, das ist garantiert geruchlos und es ist garantiert tödlich, wenn du es in deine Lungen reinlässt. Und so ist das mit dem Zeug, was die Bibel Sünde nennt. Wenn du die in dein Leben reinlässt, dann merkst du erst gar nicht, wie gefährlich das ist. Wir haben ja gerade ein Beispiel gehört. Erst ein bisschen gesoffen, dann gehascht, gespritzt und so. Es geht immer weiter nach unten. Du merkst am Anfang vielleicht gar nicht, wie gefährlich das Zeug ist. Aber die Sünde vergiftet dein Leben. Und erst gehst du dran kaputt und am Schluss gehst du dafür in die Hölle. Und jetzt sag nicht, also nun mal langsam hier von wegen, das darf man ja nur alles nicht so wörtlich nehmen in der Bibel, hier mit Sünde und der Hölle und so. Das wird der liebe Gott schon nicht so verbissen sehen. Also den Israeliten, die von den Schlangen gebissen waren, denen war dieses lahme Gerede vom lieben Gott schon längst vergangen. Die vergingen vor Todesangst überall Schlangen im Lager und sterbende und verwundete Menschen. Und in ihrer Angst, da rannten die zu Mose und haben zu ihm gesagt, wir haben gesündigt, weil wir gegen Gott und gegen dich gemeckert haben. Mit anderen Worten, es bricht eine Bekehrungsbewegung aus, Menschen kehren um zu Gott. Und das ist das, was Gott will, was Gott erreichen will, durch seine Güte und durch seine Gerichte. Und was er auch heute bei dir erreichen will, er will dich erreichen, er will dein Herz erreichen, dass du von deinen falschen Wegen umkehrst. Als die Israeliten merkten, dass ihre Sünde ihnen den Tod brachte. Als sie sich bekehrten und um Vergebung baten, da sagt Gott zu Mose, mach dir eine Schlange aus Metall und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Also jetzt wird sie nur verrückt. Ich meine, dass Gott feurige Schlangen schickt, um sein Volk munter zu machen, das ist schon eigenartig genug. Aber dass Gott eine Schlange auf der Stange aufhängen lässt und sagt, wer da hinguckt, der wird gesund. Dadurch werden die Menschen heil. Also das klingt ja nur einfach unsinnig. Und genau das haben die Menschen ja damals auch gedacht. Die sind zu Mose gegangen und sagen, also hör mal zu, Mose, du spinnst wohl. Was sollte das sein, hier eine Schlange da hinhängen und da sollen wir hingucken und auf einmal sind die unsere Wunden weg, sowas kann doch gar nicht funktionieren. Sowas glaubst du doch selber nicht, das ist doch Dummfang, sowas. Uns kann kein Arzt mehr helfen, da hilft uns auch nicht eine komische Schlange. Also an sowas zu glauben, ist doch einfach lächerlich. Und sie gingen lieber zugrunde, weil sie zu stolz waren, einen bittenden Blick auf die Schlange zu werfen. Andere, die haben argumentiert und haben gesagt, na ja, ich meine, wenn das Ding aus Gold wäre oder irgendwas Kostbares, aber einfaches Metall, was sollten sowas nützen? Ist doch alles Quatsch, also an sowas glauben ist doch primitiv. Und sie gingen zugrunde, weil ihnen die Schlange als Rettungsmittel zu primitiv war. Andere, die haben gesagt, naja, das klingt zwar primitiv, aber vielleicht hilft es tatsächlich, man kann ja nicht wissen. Kann ja irgendwann mal auf die Schlange sehen, im Moment geht es mir noch ganz gut. Wenn es mir morgen schlechter gehen sollte, kann ich ja morgen mal an der Schlange vorbeigucken. Und noch während sie so redeten, tat das Gift in ihrem Körper seine Wirkung. Und es war zu spät, es war im wahrsten Sinn des Wortes zu spät, auf die rettende Schlange zu sehen. Sie gingen zugrunde, weil sie den entscheidenden Augenblick verpasst hatten. Ich sage dir, es gibt Momente im Leben zwischen Gott und Mensch, die sind einmalig, die kommen so nicht wieder. Es gibt doch einen zu spät. Andere, die lachen da, die haben sich nur mit sich selber beschäftigt, mit ihren Problemen, mit der Wunde am Fuß oder Wunde an der Hand und wie es immer schlimmer wurde. Die sahen immer nur auf sich selber, aber nie auf die rettende Schlange. Und sie gingen zugrunde. Und dann waren welche im Lager, die machten das, was Gott sagte, auch wenn es primitiv klang. Die glaubten, was Gott sagte, auch wenn das unmöglich klang. Die nahmen ihm beim Wort, auch wenn das verrückt klang. Die sahen die Schlange an und wurden gerettet. Wer gebissen wurde und auf die Schlange sah, blieb am Leben. So steht es hier. Jetzt gibt es sicher einige unter euch, die sagen, also so ein Blödsinn. Bisher hat er ja ganz nette Geschichten aus der Bibel rausgefischt, aber das geht heute zu weit. Das kann man vielleicht irgendwelchen alten Omas verpassen, aber normalen Menschen in Waren kann man solche Sachen nicht mehr verkaufen. Das sind doch wie Märchen für bekloppte Höhlengeister. Ein vernünftiger Mensch kann sowas doch nicht für ernst nehmen. Ja, Freunde, warum eigentlich nicht? Jesus zum Beispiel, der war ja auch ein sehr vernünftiger Mensch, der hat diese Geschichte sehr ernst genommen. Der hat die blutig ernst genommen, der hat die wirklich genommen und auf sich selber bezogen. Und hat mal gesagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit Menschensohn meint Jesus sich und mit erhöht werden meint er, dass er an ein Kreuz gehängt werden musste. Und warum Jesus gekreuzigt werden musste, warum sich Gott nicht was anderes zur Rettung der Welt ausgedacht hat, das hat Jesus nie erklärt. Es muss so sein, weil es Gott so beschlossen hat, basta. Und das Beste ist immer, dem Wort der Bibel so zu glauben, wie es da steht. Denn das Einzige, was von dir verlangt wird, das ist ja, dass du an Jesus glaubst, dass du ihn ansiehst, dass du ihn als deinen Retter ansiehst. Also sieh ihn dir mal an, stell dir mal vor, wie das war, als er damals am Kreuz hing. Wo die Sonne auf den runterkrachte und die Menschen unten vorbeigingen und ihre Witze über ihn gemacht haben. Als er an diesem Holz hing zwischen Himmel und Erde, von Gott und den Menschen verlassen. Und wie der noch am Schluss mit seinen Lippen sie bewegt hat und laut für seine eigenen Mörder gebetet hat und gesagt, Herr, vergib denen, die wissen nicht, was sie tun. Freunde, wir sind alle ohne Jesus verloren. Wir sind alle von der gleichen Schlange gebissen. Und wir sind alle mit der gleichen Sünde infiziert. Wir sind alle mit dem gleichen Gift verseucht und wir sind alle von dem gleichen Tod bedroht. Und wir haben alle bei Jesus die gleiche Chance. Nämlich, wie er selber sagt, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus möchte, dass du lebst, verstehst du? dass dein Leben gelingt, ewige Dauer hat. Nach so einem Abend ist mein junges Mädchen zu mir gekommen, die sagt, ja, ich tät mich schon bekehren. Ist ja nicht schlecht, was ihr hier erzählt, aber ich bin doch noch so jung. Ich möchte erst noch was vom Leben haben. Die hat gedacht, wenn sie Christ wird, ist der Spaß am Leben vorbei. Dabei ist es genau umgedreht. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt. So ein Leben mit Jesus heißt nicht, dass er dir alle deine Probleme abnimmt. Also so hatten sich das am Anfang die Israeliten gedacht. Am Anfang, als sie von den Schlangen fertig gemacht wurden, da sind sie zu Mose gesaust und haben zu dem gesagt, bitte doch den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. So hätten wir es immer wieder gern, dass Gott uns unsere Probleme einfach aus dem Wege räumt. So wie in dem Kindergebet, lieber Gott, mach doch bitte, dass die Vitamine nicht im Spinat, sondern im Pudding sind. Oder wie das Morgengebet des alten Hektikers, lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Gott räumt dir die Schlangen und die Schwierigkeiten nicht einfach aus dem Wege. Der gibt dir keine Garantie für ein problemloses Leben. Der gibt dir Jesus. Und der gibt dir die Kraft, deine Probleme auszuhalten oder zu überwinden. Und der vergibt dir das, was du falsch gemacht hast, wenn du es bereust. Und jetzt kommt das übliche Gegenargument, wie kann ich denn einen bitten, mir zu vergeben, der vor 2000 Jahren gestorben ist? Wie kann mir einer meine Sünden vergeben, den sie damals an so ein Kreuz genagelt haben? Also an sowas zu glauben, ist doch primitiv. Ich muss euch an dieser Stelle meine Geschichte erzählen, vom alten Kaiser Napoleon. Dem Napoleon wurde mal gesagt, man könnte mit der Kraft der Dampfmaschine auch große Kriegsschiffe antreiben. Und weil der Napoleon immer Krieg führte und die ganze Welt gewinnen wollte, da erklärte man ihm, die Dampfmaschine könnte ihm seinem Welteroberungsziel näher bringen. Und während die Generäle ihm diesen Plan unterbreiten, da guckt der Napoleon zum Salonfenster raus, da geht draußen einer vorbei, der raucht eine Zigarre. Und da hat Napoleon spöttisch gefragt und gesagt, was, das bisschen Dampf, das soll ein Kriegsschiff antreiben. Das ist doch primitiv. Und damit war für ihn die Frage vom Tisch. Der hielt sich für den Größten und merkte nicht mal, dass er zu blöde war, Qualm von Dampf zu unterscheiden. Aber weil er stolz und mächtig war, da verhinderte sein Stolz in Verbindung mit seiner Dummheit, dass die Erkenntnis über die Kraft der Dampfmaschine in das damalige Heerwesen eingeführt wurde. Und das hat unter anderem sein späteres politisches Schicksal mitentschieden. Freunde, das ist unsere Situation. Wir lehnen das Rettungsangebot, was Gott uns anbietet, wir lehnen es ab, weil wir es zu primitiv finden. Dabei entscheidet sich unser Schicksal genau daran, was wir von dem Gekreuzigten halten. Ob wir in ihm eine Kraft Gottes sehen, die unser Leben verändert, oder ob wir ihn verkennen, weil er am Kreuz einen so schäbigen Eindruck macht. Denn als Jesus damals am Kreuz hing, da hing er nicht zwischen zwei feierlichen Altarkerzen, da hing er zwischen zwei fiesen Anarchisten, hat nach Schweiß gestunken, hat nach Gott geschrien. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eine Vorstellung habt, was das für ein Sterben am Kreuz gewesen ist. Wenn ein Mensch da stundenlang hält und da hast du jede Kontrolle über dich verloren, weil du den Schmerz nicht mehr aushältst und Wasser und Kot geht ab und die Leute gaffen dir zu. Das ist das peinlichste und furchtbarste und blamabelste Sterben, was es gibt. Das Kreuz ist die größte Blamage, die Gott sich jemals geleistet hat. Aber Jesus war bereit, sich im wahrsten Sinne des Wortes bis auf die Knochen zu blamieren. Bloß um dir möglichst nahe zu kommen. Wie kann dir einer näher kommen, als dass er dein Leben lebt und deinen Tod stirbt? Ob du das nur primitiv findest mit diesem Kreuz und dem Sterben oder nicht. Dieser Mann am Kreuz, das ist Gottes letztes Angebot. Der ist Gottes letztes Wort an die Menschheit. Dieser Mann ist Gottes Weisheit letzter Schluss. Und etwas anderes ist dem großen Gott, der das Universum sich ausgedacht hat und lenkt. Etwas anderes ist ihm zur Rettung der Menschheit nicht eingefallen. Und da stellst du dich hin mit deiner Beschränktheit und deinem Stolz und hast noch die Frechheit, die Weisheit Gottes als Unsinn abzustempeln. Wir halten unsere Dummheit für der Weisheit letzten Schluss und Gottes Weisheit und seine Lösung, die halten wir für Dummheit. Aber das hat schon der Apostel Paulus so in der Bibel geschrieben, im 1. Korintherbrief, da schreibt er, das kann ja gar nicht anders sein. Für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als primitiver Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Und bei dieser gegensätzlichen Beurteilung, primitiver Unsinn oder Gotteskraft, ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Der Peter Maffay zum Beispiel, der sagt, ich betrachte Jesus mehr als eine historische Gestalt und weniger als eine Person, die für mich gekreuzigt worden sein soll. Der hat also überhaupt nicht begriffen. Und der Bob Dylan, der größte Liedermacher unserer Zeit, der singt nach seiner Bekehrung ein Lied. Und da heißt es, da ist ein Mann am Kreuz und er ist für dich gekreuzigt. Glaube an seine Kraft, sie reicht aus, um bestehen zu können. Und zwischen diesen Extremen, da gibt es nur Menschen, die sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber für mich trifft es nicht zu. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Ich habe in meinem Leben schon sehr viel falsch gemacht. Ich kann mich bei Gott überhaupt nicht mehr blicken lassen. Für mich gibt es keine Vergebung mehr. Mensch, was hat denn das damit zu tun, ob du viel oder wenig im Leben falsch gemacht hast? Jesus ist für alle gestorben. Der ist für jede Sünde gestorben. Wenn der am Kreuz noch für seine eigenen Mörder um Vergebung gebeten hat, da vergibt er auch dir selbst, wenn du einen Mord, wie eine Abtreibung oder sowas hinter dir hast. Kümmere dich doch nicht darum, ob du große Sünden hast oder kleine oder viel oder wenig. Alles, was du zu tun hast, ist, sieh auf Jesus, sieh ihn an. Glaube an ihn, das heißt, traue ihm zu, dass er dir deine Sünde vergibt und dein Leben neu macht. Und dein Leben in Ordnung bringst. Ich sage dir, es ist niemand anders als der Teufel, der dir jetzt einreden will, das träfe auf dich alles nicht zu, weil du hier neu bist, oder weil du zu jung bist, oder weil du zu alt bist. Ich will mal ein Wort an die Jüngeren richten. Weil ihr so denkt, ihr habt noch ein langes Leben vor euch und da kann man ja noch irgendwann später mal sich entscheiden. Ich bin ein alter Jazz-Fan, da gibt es in Deutschland so eine Jazz-Zeitschrift und da erschien neulich mal ein Interview mit einem der berühmtesten Jazz-Pianisten. Und der wurde da gefragt, was er alles vorhat und da hat er nur gesagt, was er alles noch komponieren will und wie viele CDs er noch aufnehmen will und alle seine Pläne. Und da hat der Reporter gesagt, ja, sagen Sie mal, wann wollen Sie das alles machen? Da hat er gesagt, ich bin ja noch jung, ich habe ja noch viel Zeit. Als das Interview erschien, gedruckt wurde, da war der schon tot. Seine Uhr war schon abgelaufen. Der hatte gedacht, er kann noch viel machen. Es war aus. Wie viel Zeit hast du denn noch vor dir? Ein ganzes Leben? Oder eine Nacht? Weiß ich's? Weißt du's? Keiner weiß es von uns. Heute bist du jedenfalls hier und heute hörst du die Botschaft. Und heute und jetzt hast du die Chance zuzugreifen. Ganz egal, wer du bist und wie das Leben dich verwundet hat oder wie du andere verwundet hast, ich rufe dich zu Jesus, ob alt oder jung, und ich berufe mich auf seine eigenen Worte, die er gesagt hat. Er sagt, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Alle. Jesus sagt nicht nur die, die Abitur haben und einen Schlips tragen und gebildet sind oder irgend sowas, sondern alle. Da ist keiner ausgeschlossen, du auch nicht. Und selbst wenn du behauptest, du könntest nicht glauben, dann behaupte ich, du könntest doch wenigstens, so wie der zweifelnde Soldat, sagen, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will es doch wenigstens mal mit dir probieren. Das würde doch für den Anfang genügen. Du brauchst doch bloß wie der sinkende Petrus die Hand auszustrecken. Herr, ich versinke. Das reicht doch. Du brauchst doch bloß wie der Zöllner zu sagen, Gott, ich habe vieles in meinem Leben falsch gemacht. Das genügt. Fürchte dich doch nicht, es mal mit Jesus zu versuchen. Auch wenn du das mit dem Kreuz und so noch nicht so richtig verstanden hast. Auch wenn du das alles, was du heute gehört hast, ein bisschen verrückt findest. Ja, das Kreuz ist doch genauso verrückt wie die Geschichte mit der Schlange. Dass der Sohn Gottes für uns stirbt, das ist doch das Verrückteste, was je auf diesem Erdboden passiert ist, was alle unsere Maßstäbe verrückt. Kein Mensch kann es begreifen. Kein Mensch kann es erklären. Aber jeder Mensch kann daran glauben. Jeder Mensch kann dadurch gerettet werden. Und die einzige Erklärung für diese Verrücktheit, für der Schlange auf der Stange und für den Sohn Gottes am Kreuz, die einzige Erklärung für diese Verrücktheit ist doch die, dass Gott verrückt ist vor Liebe, nach einer Welt, die sich ihm gegenüber in Revolution befindet. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt lieb gehabt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die sich an den dranhängen, nicht vor die Hunde gehen. Vor vielen Jahren im letzten Weltkrieg, da stand in einer deutschen Großstadt eine Synagoge. Synagoge ist ein Gotteshaus für Juden. Und dann kam der Tag, wo die Deutschen verrückt gespielt haben und ihre jüdischen Mitbürger auf die Straße gezerrt haben, die Geschäfte geplündert und angebrannt. Und wo die Synagogen in Deutschland brannten. Die Synagoge, von der ich hier rede, in Essen, wurde angezündet und verbrannte. Und alles, was da drin war, an Brennwaren. Die heiligen Gewänder und die heiligen Schriften, Papier und Teppiche und alles verbrannte. Und es blieb am Ende nur noch eine schwarze Ruine dastehen, hässlich, abstoßend, zu nichts mehr Nütze, verkohlt, leer und nutzlos. Und viele Jahre lang sind die deutschen Bürger von Essen um dieses Ding mit großen Bogen drum herum gegangen. Und eines Tages, da ging los, wie alle anderen auch, da gingen die Kinder in die Schule, die Frauen in die Fabrik, abends die Pärchen ins Kino, da heulten dann abends auf einmal die Sirenen, und dann kamen die Bomber, und da wurde die Stadt bombardiert und in Brand gesteckt, und die Menschen rannten durch Essen und suchten nach einem Ort der Rettung und wurden erschlagen von den zusammenfallenden Häusern, erstickten in dem Qualm und suchten nach einem Ort, wo sie noch sich retten konnten. Aber den gab es ja nicht in einer brennenden Stadt. Aber wem es gelang, in diese alte, ausgebrannte Synagoge reinzurennen, der wurde gerettet. Denn da hatte es ja schon mal gebrannt. Als der Feuersturm kam, da sprang er über diese Synagoge weg. Da gab es ja nichts mehr zu brennen. Und wer da reingerannt war, war gerettet. Freunde, so ein Ort der Rettung, das ist der Hügel Golgatha, wo das Kreuz von Jesus gestanden hat. Da hat es schon mal gebrannt. Da hat Gott schon mal zugeschlagen. Da hat Gott die Sünde der Menschen unbarmherzig bestraft. Und unbegreiflicherweise hat er das Strafgericht nicht an den schuldigen Menschen, sondern an seinem unschuldigen Sohn vollzogen. Also fasse das, wer will. In der Bibel steht drin, wer den Namen des Gekreuzigten anruft und die Botschaft vom Kreuz aufnimmt, der ist gerettet.
Jetzt werden wir wieder mit Jesus Christus reden. Wir sprechen ihn direkt an. Und wer dem Gebet zustimmen kann, der sagt am Schluss Amen. Das heißt auf Deutsch so viel wie einverstanden. Dem Beten nichts bedeutet, der hört sich das einfach so an. Jetzt beten wir. Herr Jesus Christus, wir Menschen, wir machen so viele Ausnahmen mit unserer Sympathie und mit unserer Liebe und zu wem wir freundlich sind. Du nicht. Du liebst alle Menschen ohne Unterschied. Du lädst alle ein, Gottes Kinder zu werden. Du bietest allen Menschen deine Vergebung an. Du bist für alle gestorben. Du hast für alle einen Platz in Gottes Haus. Du hältst allen einen Platz frei. Herr, nun hast du uns angesprochen durch dein Wort und jetzt erwartest du von uns, dass wir darauf antworten, dass wir darauf reagieren. Hab Dank, dass du uns so viel vollnimmst, dass du uns nicht zwingst, Gottes Kinder zu werden, sondern dass du anklopfst und nun darauf wartest, dass wir von innen aufmachen. Hab Dank, dass du nicht einbrichst, sondern dass du mit deiner Liebe unsere Liebe wecken willst, damit wir dich mit Freuden und großer Bereitschaft aufnehmen, damit wir heil werden können, damit unsere Seele gesunden kann, damit wir rein werden können durch dein Blut, damit wir keine Angst mehr haben müssen vor dem Gericht, das auf uns zukommt. Wir danken dir für diesen Tag, an dem du uns das Leben anbietest. Leben von dir. Amen.